Wie jeden Sonntag auch, kommen wir wieder mal aus einer Woche. Und ich weiß nicht, wie sie bei euch so aussah, diese Woche. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass es ganz gute Momente da gab und gute Phasen, die ihr durcherlebt habt. Vielleicht war es ein gutes Gespräch, was ihr hattet. Oder es war eine Entscheidung, die ihr treffen konntet und die eine gute Entscheidung war. Vielleicht hat euch der Frühling außenrum nicht nur äußerlich berührt, sondern auch innen etwas mit euch gemacht, hat euch innen erreicht. Mit Wärme und mit Licht und mit Farbe. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass dir etwas einfach gut gelungen ist, was du angepackt hast. Du standest in einer Herausforderung und du hast sie bewältigt, egal ob das nun handwerklich war, vielleicht am Haus oder im Garten oder gedanklich mehr mit dem Kopf unterwegs, künstlerisch oder vielleicht auch sportlich. All das ist ja möglich gewesen. Kann sein, dass du auch einfach nur Spaß hattest, dass das Leben sich für dich leicht anfühlte und es einfach gut war. Vielleicht im Freilufttheater in Meppen oder so. Wir haben am Dienstag unser Jugendhaus oder Jugendheim in Möhlenwarf ausgeräumt. Viele Hände schafften da ein schnelles Ende, so wie es geplant war, war es dann auch wirklich. Da traf Anpacken auf Fertigwerden, Schweiß auf Spaß, Erfolg auf Schmerz. Ist ja nicht nur lustig, so ein Haus auszuräumen, in dem über Jahrzehnte lang gesegnetes Leben stattgefunden hat. Ob das die Sonntagsschule war oder Jungschartreffen, Nähkreise, Weihnachtsfeiern, Kurzfreizeiten und vieles mehr. An Stoffen und Tischen und Geschirr und anderen Dingen, Matratzen zum Beispiel, wurde das deutlich noch einmal, poppte noch einmal kurz auf und musste dann beiseite gelegt werden. »Na, tut weh, oder?« sagte einer zum anderen, und der andere erwiderte, »sieht man mir wohl an, was?« Das Leben ist nicht immer nur erfolgreich, bunt und schön. Es ist eben auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass in deiner vorigen Woche manches nicht so richtig gut gelaufen ist, dass es diese andere Seite gab. Manchmal musstest du vielleicht, oder an manchen Stellen musstest du vielleicht einen Verlust verkraften. Oder du fühltest dich mit dem, was dich beschäftigt, nicht verstanden. Vielleicht hat dich auch die Sonne und der blaue Himmel schon fast gestört. Nicht nur, weil es endlich mal wieder regnen müsste, sondern weil sich all das Bunte des Frühlings nicht verträgt mit dem Grau in dir. Oder du bist mal wieder gescheitert. Wolltest es besser machen und es will dir einfach nicht gelingen. Schön, wenn andere lachen, aber bei dir kräuselt sich sorgenvoll die Stirn. Und schließlich bist du hierher gekommen und hörst diese Predigt, vielleicht auch im Internet oder von der CD. Gruß an die Leute, die nicht hier sind und mithören. Kommt viel zu selten vor. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, hier zu sein. Wir sind hierher gekommen und wollen Gottesdienst feiern hier vor Ort. Und wir bringen das alles mit. Die Leichtigkeit des Seins und die Freude und das Licht und das Schwere in uns, was uns Probleme macht und die Finsternis auch, von der wir glauben, dass sie bei unserem Gott doch nicht wirklich finster ist. So sagt der Psalmbeter zumindest an einer Stelle, bei dir ist Finsternis nicht finster. Wir erwarten natürlich etwas davon, dass wir hier sind. Es ist ja nicht sinnlos, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und hier sitzen und diesen Gottesdienst erleben oder von mir aus auch die Predigt downgeloadet haben im Internet oder von der CD hören. Es sei denn, es wäre nur eine lästige Pflicht für dich, hierher zu kommen. Aber dann ist es glücklicherweise nach einer Stunde ja auch vorbei und nach einer Tasse Kaffee vielleicht und dem Gequatsche, das sich daran ergibt. Aber ich glaube, das ist bei den meisten von uns nicht der Fall. Übrigens ist ja Pflicht und Gewohnheit und Tradition nicht das Gleiche. Gewohnheit und Tradition können ganz hilfreich sein. Hilfreich dazu, Durststrecken zu überwinden, wenn du bewusst dranbleibst. Wenn sich irgendwie alles trocken und leer anfühlt, nicht einfach weggehst und sagst, es hat ja doch keinen Sinn, sondern dich wachhältst und erwartest, dass es irgendwann mal sein könnte, dass dich Gott dann doch erreicht. Mit einer Inspiration, mit einem guten Gedanken oder einem guten Gefühl. Das ist dann wie so ein Frühregen, der sich auf deine verkrustete Seele legen könnte. Wer weiß, wann das der Fall sein wird. Wie auch immer, wir sind jetzt hier. Und eigentlich erwarten wir etwas. Wir bringen unser Leben mit und stellen dieses Leben ins Licht Gottes. Von Jesus Christus glauben wir, dass er uns anbietet, alles Störende zu beseitigen und uns für Gottes Gegenwart frei zu machen. Dass wir eintreten können in die Gegenwart Gottes. Und das darfst du annehmen. Mit unseren klassischen Worten würden wir sagen, Jesus Christus will uns von Sünde befreien, damit wir mit Gott versöhnt sind. Und so sind wir hier. Im Gottesdienst. Zusammen. Alleine. Mit anderen Menschen. Und ganz persönlich. Jede und jeder mit seinem eigenen Leben. Bestimmt ganz verschieden bewegt und beschäftigt. Aber doch gemeinsam vor Gott. So sind wir jetzt hier. Was erwarten wir hier? Wir erwarten Gott, natürlich. Wir wollen ja Gottesdienst feiern, aber wie? Ich meine, er steht ja nicht hier auf der Bühne. Ich bin's jedenfalls nicht. Aber an der Stirnwand hängt ein großes Kreuz. Das heißt, bei uns leuchtet dieses Kreuz ja. Unser Kreuz ist ein Lichtkreuz. Das heißt, das spricht ja eine Sprache, so ein Lichtkreuz. Licht kannst du nicht fassen, aber trotzdem berührt es dich. Kann dich zumindest berühren. Und ich könnte weitermachen und davon reden, dass es wärmt und dass es Orientierung ermöglicht, so ein Licht. Also Symbole, Zeichen, die auf etwas hindeuten und für etwas öffnen. Ja, darüber kann Gott gegenwärtig sein, wahrnehmbar werden. So kann er wirken unter uns und in dir. Aber auch durch die Menschen, die hier sind, durch uns alle, die wir hier beieinander sind, die Menschen, die wir uns treffen im Gottesdienst. Denn es ist ja eben nicht nur Gequatsche, was da ist bei der Tasse Kaffee. Das ist Begegnung und in einer Begegnung kann sich immer etwas ereignen. Im Gespräch nimmst du Stellung zu diesem und jenem und dadurch klärt sich etwas für dich. Deine eigene Stellung klärt sich, das, was in dir lebt. Oder etwas, was dir jemand sagt, an Freude oder Leid, an Frust oder was auch immer es sein mag, kann dich berühren und kann dir einen Hinweis geben für dein eigenes Leben. In all dem kann Gott wirken. Als evangelische Christinnen und Christen legen wir besonderen Wert auf das Wort. Dabei geht es nicht um eine mehr oder weniger gelungene Rede, der man besser oder schlechter folgen kann. Wir glauben ja, dass Gott uns selbst durch sein Wort begegnen kann. Es ist auch nicht die Bibel eigentlich, sondern das Wort Gottes ist ja Jesus Christus selber. Predigt, das ist ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes, für viele vielleicht das Zentrum oder das Eigentliche. Und dabei ist die Hoffnung, dass sich aus den vielen Wörtern das eine Wort herausschält. Das lebensspendende Wort, das Wort, das eine Richtung zeigt. Ein Wort, das dich ermutigt oder ein Wort, das dich tröstet oder vielleicht auch heilsam korrigiert. Wie gesagt, letztlich ist das Wort nicht das gesprochene Wort oder der Text der Bibel, sondern unser Herr Jesus Christus selber, der dir begegnen könnte, mitten im Gottesdienst. So wie wir hier zusammen sind, als Menschen, ganz normale Menschen in einem ganz normalen Haus eigentlich. Und trotzdem kann er da sein und dich berühren. Und eben hatten wir den Vorstand unseres Sozialwerkes hier vorne und er wurde gesegnet. Im Segen sprechen wir die Kraft Gottes, seine Zuwendung, den Schutz und den Frieden noch einmal ganz persönlich zu. Ob das nun auf einzelne Menschen bezogen ist oder an eine Gruppe gerichtet ist, wie dem Vorstand des Sozialwerkes. Ein wunderbarer Gedanke, dass Gott sich dir zuwendet. Mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Weitsicht, mit seinem ganzen Leben. Schön, wenn dir das zugesprochen wird und du es aufnehmen kannst und es sich in dich hineinfällt und dann auch weiter wirken kann, sodass du selbst zum Segen wirst. Das sind so Kraftfelder, die ich hier benannt habe. In denen kann sich etwas abspielen in diesen Kraftfeldern. Kann etwas ausgelöst werden, es kann etwas bestätigt und gerade gerückt und geöffnet werden. Kraft der Symbole, die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft des Wortes, die Kraft des Segens. Und all das kann im Gottesdienst wirken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier sind und uns dem stellen. Und es kommt noch etwas dazu, das im Predigttext für den heutigen Sonntag eine Rolle spielt. Ich lese aus 1. Samuel 16, Abvers 14. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Der kam auch vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm: Du weißt, dass es ein böser Geist ist, durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen, deine Knechte stehen bereit. Wenn du willst, suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist Gottes über dich kommt, gleitet seine Hand über die Saiten und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten: Also gut, seht euch um nach einem Harfenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldete sich einer von den jungen Leuten und sagte: Ich weiß von einem, es ist der Sohn Isais aus Bethlehem, der kann Harfe spielen. Er ist mutig und er ist ein guter Soldat, klug ist er auch und sieht gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isai durch Boten ausrichten: Schick deinen Sohn David zu mir, den, der die Schafe hütet. Daraufhin nahm Isai einige Laibe Brot, einen Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen: Lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgabe erfüllt. So oft aber der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Das ist wohl das größte Kraftfeld, das wir uns vorstellen können, ja nicht einmal vorstellen können eigentlich, es ist der Geist Gottes. Eine Ahnung davon bekommen wir zu Pfingsten, wo Menschen aus der Abgeschlossenheit in die Öffnung geführt werden. Diese 12 jüdischen Jünger werden zur Keimzelle der weltweiten Christenheit. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist, zu Pfingsten. Noch sind wir ja unterwegs von Ostern zu diesem Pfingstfest. Schon auch im Ersten Testament begegnet uns aber der Geist Gottes. Hier in unserem Text auf negative Weise. Der Geist Gottes hatte Saul verlassen, lesen wir. Das ist schlimm. Und wir können verstehen, wenn der Psalmbeter betet: Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Wo Gottes Geist weht, da tut sich etwas, da ist Leben. Seit er zu Beginn der Schöpfung über den Wassern schwebte, ist der Geist ein kreativer Geist. Da, wo er Menschen aber verlässt, da sieht es traurig aus. In unserem Text wird die Lücke, die der Geist Gottes hinterlässt, ausgefüllt. Statt des Geistes Gottes kommt ein böser Geist in Sauls Leben. Der ist wohl nicht immer da, aber immer mal wieder überfällt er Saul. Es überkommt ihn. Und dieser böse Geist kommt auch nicht irgendwo her. Erstaunlicherweise lesen wir, dass auch dieser Geist von Gott kommt. Offensichtlich ist er eine Kraft in Gottes Macht. Jedenfalls ist es die Vorstellung, dass Gott diesen bösen Geist in das Leben von Saul kommen lassen wird, oder kommen lässt. Und er löst doch etwas aus in Saul. Sauls Stimmung ändert sich nämlich. Sie verfinstert sich. Es wird eng um diesen Saul und sein Atem stockt. Finster, eng. Atem stockt. Und an anderer Stelle lesen wir, dass er in solchen Situationen auch aggressiv werden kann und gefährlich. Schwierig. Bipolare Störung, würde man heute vielleicht sagen. Nun ist Saul nicht allein. Unser Text schildert uns, wie das Kraftfeld Gemeinschaft an seinem Königshof funktioniert. Es sind Menschen zur Stelle, die eine Idee haben und sie König Saul auch vortragen. Sie könnten auf die Sache doch so reagieren, dass sie einen Harfisten finden und an den Königshof bringen. So einem Musiker würde es vielleicht gelingen, Saul in den Phasen seiner Verfinsterung mit Musik die Stimmung wieder aufzuhellen. Darauf lässt sich Saul ein. Offensichtlich ist er sich seiner Not bewusst. Was hier ganz natürlich klar und unbestritten ist, ist die Kraft der Musik. Ein weiteres Kraftfeld, das ich bislang bewusst noch nicht benannt habe. Heute ist der Sonntag Kantate, wir haben es schon gehört. Und Kantate heißt singt. Und das haben wir schon getan. Dieser Aufforderung sind wir nachgekommen und haben gesungen, ganz verschiedene Lieder heute schon. Und der Sonntag Kantate schließt natürlich die ganze Musik mit ein. Musik hat ihren Platz im Gottesdienst. Sie durchzieht den Gottesdienst. Ob als Instrumentalstück oder als Begleitung von Liedern, wobei Lieder ja auch selbst Musik sind. Musik ist dabei mehr als die Brücke zwischen einzelnen Wortbausteinen. Sie ist auch nicht nur Begleitung. Begleitung wird ja heißen, dass das Eigentliche etwas anderes ist. Musik hat einen eigenen Wert. Ist nicht nur Lückenfüller und Ausschmückmittel, sondern hat selber Kraft. Ist wohl so, dass Musik bei uns Menschen, wenn wir sie hören, erst einmal auf unseren Hirnstamm trifft und da wirkt. Also er wirkt noch unterhalb der Bewusstseinsebene in uns. Noch bevor wir darüber nachdenken können, bevor uns etwas klar wird, erreicht uns die Musik und wirkt ein. Aber sie bleibt natürlich nicht in dieser unbewussten Ebene, sondern geht weiter hoch in unser Hirn, in die rechte und linke Hirnhälfte. Und das ist gut, wenn diese beiden Hirnhälften, die wir haben, mit der einen sind wir mehr intellektuell unterwegs und gedanklich, mit der anderen mehr emotional, wenn diese beiden Hirnhälften in Bewegung kommen und in Kontakt miteinander geraten. Und so ist das mit der Musik. Sie wirkt in beiden Hirnhälften, sowohl emotional als auch analytisch. Wir machen uns Gedanken über Musik. Wir können sie auch interpretieren. Und wir können etwas fühlen. Werden emotional berührt, empfinden Glück oder eben auch Energie. Und deswegen ist es eine gute Idee, die da am Hofstaat vom Saul aufkam. Musik könnte Saul helfen. Und diese Idee wird auch gleich von ihm positiv aufgenommen. Die Leute damals hätten die Kraft der Musik sicherlich anders beschrieben, als ich das eben getan habe. Sie waren mehr so auf der Geisterebene unterwegs. So eine Verfinsterung, die Saul hatte, verstanden sie eben als Dämonenbefall. Die Musik, so dachten sie wohl, würde nicht nur Saul irgendwie gefallen und ihm irgendwie guttun, sie würde auch auf den bösen Geist, der Saul befallen hatte, direkt einwirken. Es gab die Vorstellung, dass das, was die Menschen mögen, was gut für sie klingt, für die Dämonen so entsetzlich klingt, dass sie das Weite suchen. Dass sie also den Menschen wieder verlassen, den sie befallen hatten, weil sie die Musik so unerträglich fanden. Wie auch immer man das verstehen will oder auch empfinden möchte, in unserer Geschichte geht die Rechnung auf. So oft der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul wieder befreit aufatmen und es ging ihm besser. Denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Soweit, so gut. Aber die Sache hat noch ein Interludium, sozusagen ein Zwischenspiel, wenigstens auf der Textebene unserer Geschichte. Da kommt ja dieser Straßenmusiker nicht von ungefähr irgendwie an den Hofstaat von Saul. Ist ja nicht so, dass der junge Mann, der ihn kannte, ihn mal nach Feierabend auf der Straße getroffen hatte und gesagt hat, ach, ich habe da mal einen jungen Mann kennengelernt, der die Harfe spielen kann. Dieser junge Mann, der an den Hofstaat Sauls kommen soll, ist der Sohn Isais aus Bethlehem, der die Harfe spielen kann. Er ist aber auch mutig und er ist ein guter Soldat und er ist klug und gut aussehend. Ja, der Herr ist mit ihm. Das wird an all dem deutlich. Das sagt der junge Mann und natürlich sagt er es zu Recht. Saul selbst scheint diesen Harfisten auch zu kennen, denn schließlich nennt er ihn beim Namen David. Dieser Name ist vorher noch nicht vorgekommen. Und Saul weiß auch, dass David ein Schafhirte ist. Und so kommt David an den Königshof. Und Saul findet Gefallen an ihm und macht ihn sogar zu seinem Waffenträger. Da scheint etwas zu passen. Und man hat den Eindruck, dass Gott in all dem die Fäden in den Händen hält. Saul soll sein Königtum verlieren. Und David wird es bekommen. Das war eigentlich schon festgelegt beim lieben Gott. Aber in diesem schwierigen Konfliktfeld schafft es die Musik, so etwas wie Frieden freizusetzen und die ganze Sache in eine gute Stimmung zu bringen. Selbst Gott scheint von den Klängen der Musik berührt zu werden, denn wenn der böse Geist, den er ja geschickt hat, jetzt Saul wieder verlässt, dann zieht er ihn wohl unter den Klängen der Musik wieder von Saul ab, diesen bösen Geist des Herrn. Wenn wir also sagen, dass unser Herr Jesus Christus den Weg zu unserem Vater im Himmel, dem ewigen Schöpfer Gott, frei gemacht hat, wenn wir unseren Herrn als offene Tür zu Gott und in seinen Raum verstehen, dann ist das erstmal eine gute Nachricht, dann ist das Evangelium. Die Frage ist aber, in welchen Raum denn diese offene Tür führt? Was es denn heißt, Zugang zu Gott als unserem Vater im Himmel zu haben? Und heute haben wir eine Geschichte gehört, in der sich eine verfinsterte Stimmung aufhält. Und zwei Konkurrenten die Kraft der Musik spüren, sodass der Geplagte aufatmen kann und es wieder besser mit ihm wird. Wenn uns die Tür zum ewigen Gott aufgetan wird und wir durchschreiten, dann sind wir vom Tod ins Leben gekommen. Und im Raum des Lebens wirken jetzt heilsame Kräfte und sie machen unser Leben hell und wir können wieder frei atmen, da wo wir es zulassen, wo das in uns hineinfällt, wo wir uns dafür öffnen und wo es wirkt. Und heute haben wir eine dieser Kräfte ganz besonders im Blick gehabt, die Musik. Kantate. Amen.